Ja, hallo, liebe Zuschauer, hallo, lieber Andreas, liebe Martha, lieber Wolfgang, hallo zusammen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch.
Hallo zusammen.
Hallo, danke schön auch für das Gespräch.
Ja, wir haben uns heute als Gesprächsgrundlage einen Text ausgesucht, der heißt Eine Philosophie des Erwachens nach Ken Wilber. Den habe ich vor, ich glaube, 2003 geschrieben. Aber ich denke, der Text ist irgendwie allgemeingültig. Also, das spielt jetzt keine Rolle, dass er schon ein bisschen älter ist. Wir werden also zum Text dem Andreas Fragen stellen. Ich lese mal die ersten, der Text ist weiter unten unterm Video, wird er kopiert sein, wird er zu finden sein, aber ich lese jetzt trotzdem mal den ersten Absatz und dann sehen wir, wie es mit Fragen ist. Jeder Erwachensprozess geht so individuell vonstatten, wie die Menschen unterschiedlich sind. Trotzdem hat es nicht an Versuchen gefehlt, allgemeingültige Orientierungspunkte zur Beschreibung dieses Prozesses zu finden. Wobei das Wort Prozess schon missverständlich ist, denn es passiert ja nichts in dem Sinne, dass eine tatsächliche Veränderung geschehen müsste, sondern es ist ein Erkennen dessen, was schon immer war. Ja, Andreas, meine erste Frage wird zu dem zustimmen. Es ist eigentlich gar kein Prozess, was passieren könnte, was manche ein Shift nennen, sondern es ist eigentlich nur ein Erkennen, das, was schon immer da war.
Ja, also man kann dazu Prozess sagen oder kein Prozess sagen, ist wie jeder den Prozess definiert. Es ist halt ein scheinbares Erkennen, eine scheinbare Einsicht, sozusagen in die Wahrheit, in die Wirklichkeit eindringen und nachher sieht man, dass das sowieso schon immer da war. Das Gefühl sozusagen zuerst der Person der Trennung und durch die Erkenntnis, was man tatsächlich ist, dass die Trennung illusorisch ist.
Und würdest du das auch als ein Erwachen passieren, beschreiben, was da passieren kann, worüber wir jetzt sprechen?
Ja, also auch das Wort kann man zerlegen, ob das jetzt sozusagen, ob man das Wort Erwachen nimmt oder Selbsterkenntnis, es ist eigentlich vollkommen egal. Ich versuche es mit meinen Worten zu erklären. Es wird einfach das Gefühl der Trennung aufgelöst. Das Gefühl, ich bin der Körper, ich bin hier und du bist dort. Und sozusagen die scheinbare Distanz dazwischen, das wird als Illusion erkannt. Und dann sieht man, dass es nichts anderes gibt als die eine Energie, die eine Essenz, die alles formt und alles spielt. Und da kann man dann dazu sagen, erwachen.
Okay, wie ist es überhaupt für dich, über einen Text zu sprechen? Also ist das anders, als wenn jemand jetzt eine Frage im Chat oder von uns jemand eine Frage gestellt hat?
Nein, ich finde das sehr interessant. Das ist immer ein anderer Ansatz, eine andere Idee. Deswegen habe ich ja auch sozusagen für das heutige Gespräch freudig zugestimmt, weil es einmal einfach aus einem anderen Blickwinkel kommt.
Ich habe da mal eine Frage zu diesen Erwachensprozessen. Wenn die alle so unterschiedlich sind, kann dann eigentlich ein Lehrer einen Schüler begleiten, der seinerseits einen ganz anderen Erwachensprozess durchlaufen ist als der Lehrer?
Also der Prozess, wenn wir jetzt wirklich das Wort Prozess nehmen wollen, scheint unterschiedlich zu sein, aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Das Ergebnis ist die vollkommene Auflösung der geglaubten Person. Daher kann sozusagen ein spiritueller Lehrer, ein spiritueller Coach sehr wohl scheinbar einem Menschen helfen, dass er sozusagen genau hinschaut, dass er genau in sich hineinschaut, zu erkennen, dass es tatsächlich nichts Getrenntes hier gibt. Das heißt, es gibt keinen roten Faden zum Ergebnis, aber das Ergebnis ist immer dasselbe, wenn tatsächlich Erwachen stattfindet.
Aber ist das Ergebnis denn wirklich immer dasselbe? Also, wenn wir dann rein und tiefer in den Text eingehen, dann merkt man doch, dass das Aufwachen in anderen Traditionen völlig unterschiedlich beschrieben wird. Also im Sufismus würde man immer sagen, da ist das Aufwachen Liebe. Im Hinduismus ist es Bewusstsein.
Es sind nur andere Wörter. Es sind nur andere Wörter. Im Endeffekt zeigen alle auf die absolute Null hin. Auf das, was undefinierbar ist. Ob wir jetzt Liebe sagen, Bewusstsein sagen, Einheit sagen, es ist vollkommen egal. Wenn tatsächlich Erwachen passiert, die hundertprozentige Auflösung der geglaubten Person, dann geht es immer in die Null. Dann geht es in den absorbierenden Raum, in das schwarze Loch, in die unsichtbare Macht, was wir selbst sind. Ganz egal, welche Tradition, welche Wörter benutzt, es geht immer zum Mittelpunkt hin.
Aber es ist doch so, wie ich das jedenfalls verstehe, dass bei Menschen, die aufgewacht sind, dass die dann sagen, dass da sehr viel Liebe da ist oder Glückseligkeit da ist. Und bei anderen ist das überhaupt nicht da. Da ist dieses Gefühl von, das ist Leere beispielsweise. Ja. Die würden da doch vielleicht was anderes sagen, oder?
Ja. Liebe, Freiheit, Frieden ist ein Nebenprodukt von dem, worauf ich hinweise. Auf das Absolute. Auf die absolute Null, auf den Mittelpunkt, woraus alles erscheint. Das heißt, wer Liebe erfährt, wer Freiheit erfährt, wer Frieden erfährt, ist ein Nebenprodukt davon, wenn wirklich sozusagen erkannt wird, dass wir, das, was wir tatsächlich sind, reine, ewige Energie sind.
Heißt das denn, dass dann das Göttliche gar nicht erfahren werden kann? Dass das Facetten des Göttlichen sind?
Genau.
Das darf ich noch mal was zu sagen? Dann kommt man noch in ein Problem. Denn in der Mystik, da ist ja auch die Rede von, da redet man ja gerade von der göttlichen Erfahrung, von der mystischen Gotteserfahrung.
Ja.
Ist das denn dann zu verstehen?
Das ist die vollkommene Auflösung. Das ist eben dort, wo Wort und Schrift versagt. Das ist die vollkommene Auflösung. Es ist nichts anderes da als das Leben selbst. Und das wird als diese Gotteserfahrung sozusagen definiert. Und manche nehmen halt mehr Glückseligkeit wahr, manche mehr Frieden wahr, manche definieren das als Liebe. Aber im Endeffekt ist es immer nur ein Versuch, auf etwas hinzuweisen, worauf gar nicht hingewiesen werden kann. Weil jedes Wort ja natürlich schon wieder hier in Raum und Zeit stattfindet. Und das, was versucht wird, sozusagen zu definieren, ist eben das, was hier Raum und Zeit beinhaltet.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass das, was ich bin, kann letztlich nicht erfahren werden.
Vollkommen richtig. Und das ist das Absolute. Das ist die größte Nichterfahrung, die man machen kann.
Aber diese Erfahrung kann man doch nicht machen. Oder würdest du die Nichterfahrung als Erfahrung definieren wollen?
Also man kann die Nichterfahrung natürlich nicht machen. Das, was ich meinte, ist, dass das Größte ist, was... Und du merkst hier ist das Problem mit der Sprache. Wir versuchen, das Erfahrung zu nennen, aber es ist tatsächlich keine Erfahrung, weil ja der geglaubte Erfahrende zu hundertprozentig wegfällt. Das geglaubte Ich, das geglaubte Ego, die geglaubte Person wird hier aufgelöst. Also, wenn ich sozusagen Erfahrung nenne oder auch einmal sag ich und du, dann ist es natürlich etwas, was nicht wirklich stimmt, aber wir müssen uns ja sozusagen hier der Sprache behilflich sein, weil sonst kommt ja hier kein vernünftiges Gespräch zustande.
Ja, okay.
Also ich versuche mal mit meinen Worten zu sagen, es passiert quasi der Wegfall der Identifikation mit dem Gedanken, ein jemand zu sein. Und das kann sich äußern, indem einmal, vielleicht bei einem steht mehr die Stille, die Leere im Vordergrund, beim anderen mehr die Klarheit oder beim dritten mehr das Mitgefühl, die Liebe. Also das
genau.
kann irgendwie die unterschiedlich schimmern vielleicht, kann man so sagen. Aber im Grunde, aber und jeder würde es auch wahrscheinlich anders empfinden beziehungsweise anders beschreiben, weil auch jeder eine andere Sprache hat. Ne?
Vollkommen richtig. Das Entscheidende ist, wer erfährt die Liebe, wer erfährt das Mitgefühl, wer erfährt die Freiheit. Ja, das heißt, das ist dann der letzte Step, der gemacht wird, zu sehen, dass man sozusagen sich selbst nicht erfahren, nicht wahrnehmen kann.
Also könnte man sagen, das Gemeinsame ist, dass etwas wegfällt.
Ja, genau. Das Gemeinsame ist, dass natürlich die geglaubte Person wegfällt und das Gefühl der Trennung sich auflöst und man erkennt, dass sozusagen alles aus einem Guss, alles fluide Natur ist.
Könntest du eine Situation vorstellen, wo dich zwei Menschen begegnen, die diesen Shift, sage ich jetzt mal, hinter sich haben, die es aber beide so unterschiedlich beschreiben, dass sie sich nicht verstehen könnten? Könnte das sein? Oder,
also ich sage einmal, wenn es wird ja in der spirituellen Szene sehr oft von Wahnsein, Wahnselbst gesprochen. Wenn wirklich Erwachen stattfindet, dann verstehen sich die beiden.
Und das müsste nicht über Worte sein, oder?
Nein, nein.
Ist es nicht so, dass eine bestimmte Resonanz da ist, da sein muss zum anderen, um ihn zu verstehen? Also, ja, wenn jemand mir ganz fremd ist, dann sage ich besser über dem nichts, ist meine Erfahrung. Also, ob ich den als authentisch oder nicht authentisch erlebe, weil es könnte sein, dass ich einfach seine Authentizität nicht mitkriege, weil da keine Resonanz ist.
Ja, kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Aber da gibt es natürlich auch gewisse Gaben, sage ich jetzt mal, wo Energien wahrnehmbar sind und man erfährt in Kürze, woraus wird hier gesprochen? Wird hier aus einer geglaubten Person gesprochen oder sozusagen wird hier wirklich ungefiltert, ohne persönlichen Anteil einfach etwas gesagt.
Ist es über die Augen, wo so ein Erkennen stattfinden kann?
Sagt man teilweise. Ich nehme es einfach als Energie wahr.
Okay. Ich habe noch mal eine Frage, jetzt, wenn wir uns über Ken Wilber unterhalten. Mhm. Da ist es ja so, dass Ken Wilber sagt ja, da ist nicht nur das Aufwachen oder das Aufwachen an sich, dieses mentale Aufwachen, das ist nur ein Teil des Aufwachens. Er redet ja von diesem Awakening, clean, also Waking Up nennt er das, Waking Up, Cleaning Up and Growing Up. Das heißt, nur wenn das alles drei zusammenkommt, dann ist das wirklich der Erwachte oder der wahre, erleuchtete Meister. Und also Awaking Up, das wäre das, was du so klassisch als Aufwachen bezeichnen würdest. Und dann Cleaning Up, das wäre die ganzen Probleme, die man als Mensch noch hat, die noch aufgearbeitet werden müssen, sagen wir mal therapeutischer Art beispielsweise. Mhm. Und dann Growing Up, wie man dann das Aufwachen umsetzt mit anderen Menschen, also in der Gesellschaft. Mhm. Also erst wenn das alles drei zusammenkommt, dann würde er von einem kompletten Aufwachen reden. Wie siehst du das?
Ja, für mich sind das sind alles Einteilungen. Für mich ist Aufwachen zu erfahren, dass ich nicht das bin, was in Raum und Zeit stattfindet. Oder dass ich nicht nur, anders gesagt, dass ich nicht nur das bin, sondern dass ich das bin, worin hier das gesamte Universum stattfindet. Das ist bei mir Aufwachen. Ob dann Programme da sind oder nicht, ob Angst da ist oder nicht. Wenn ich mit meiner Angst keine Probleme habe, dann gibt es keine Probleme mit der Angst. Ja, also das sind für mich nur Konzepte, dass man sozusagen hier dann als Heiliger durch die Welt geht und keine Angst mehr hat und sozusagen ein Blick reicht und der andere ist geheilt. Das ist für mich alles nur Konzepte, denen ich früher selbst unterlegen bin und geglaubt habe, es ist aus meiner Sicht etwas ganz anderes. Alles darf nach wie vor da sein, aber es gibt keinen Besitzer von nichts mehr. Und dadurch, dass es keinen persönlichen Besitzer gibt, verändern sich ja die Konditionierung, verändern sich ja die Programme. Aber es ist nicht so, dass man vor nichts mehr Angst hat. Aber der große Unterschied ist, es gibt kein Problem mehr mit den Gefühlen. Man lässt sie da sein, weil man instinktiv weiß, sie gehören nicht mir als Person, sondern sie sind einfach da, die im Erlebniskosmos stattfinden und sie vergehen auch wieder. Wenn ich sie gedanklich nicht angreife, gehören sie mir nicht.
Aber ist das denn so, dass wenn Aufwachen passiert, dass genau das dann passiert, dass dann keine Angst mehr vor der Angst ist, beispielsweise? Oder
ist, ja, zu einem hohen Prozentsatz.
Aber es gibt andere Auffassungen. Es gibt da andere Auffassungen, wo man sagt, da findet Aufwachen statt und nach dem Aufwachen werden dann noch jede Menge therapeutischer Prozesse gemacht, sodass dann derjenige, der aufgewacht ist, noch zum Therapeuten geht und die unterschiedlichen Sachen eben.
Okay. Also für mich ist es anders, denn ich begleite mittlerweile wirklich schon sehr viele Menschen und biete 1-zu-1-Coachings an, Gruppencoachings. Und bei mir ist es immer so, dass das Erwachen oder der Prozess, die Selbsterforschung, die größte Therapie ist, die es gibt. Denn dann zeigen sich in der Selbsterforschung, zeigen sich die Schatten, zeigen sich die Programme, zeigen sich die Konditionierungen. Und wenn man sie da sein lässt, wenn man sie durchfühlt, wenn man sie wirklich anschaut, dann geht man automatisch durch den Prozess durch und übrig bleibt das, was man sowieso immer ist. Es wird sozusagen das geglaubte Ich aus dem Spiel genommen. Und Erwachen ist dann für mich das Ende jeglicher Therapie, dann ist alles gesagt. Denn dann, selbst dann, wenn dann noch gewisse Dinge hochkommen, wen kümmert's? Es darf da sein. Es darf da sein.
Naja, ich kann deinen Standpunkt nachvollziehen, aber ich kenne aus der Literatur auch die andere Auffassung, dass da gesagt wird, dass bei vielen Menschen heutzutage ein Aufwachensprozess relativ schnell stattfindet, nach kurzer Zeit, dass aber gleichzeitig noch viele Dinge bearbeitet werden müssen, sodass es ein stabiles Aufwachen dann ist. Aber das siehst du nicht so.
Naja, ich sehe es als Prozess. Also in dem Prozess Richtung Aufwachen kommen die Schatten. Und natürlich, dann wird das erfahren. Und dann gibt es, ich nenne es dazu, diesen Rein-Raus-Effekt. Der hat bei mir zum Beispiel 1,5 Jahre gedauert. Es war nicht so, dass etwas Neues dazugekommen ist, aber die ganzen Programme, die ganze Konditionierung, die jahrzehntelang sozusagen aufgebaut worden sind, waren natürlich mit diesem Erwachen noch nicht weg. Und dann ist es einfach eine weitere Selbsterforschung. Und umso tiefer man hier reingeht, umso tiefer man hier fällt, umso mehr man sozusagen hier an die Essenz rankommt, umso freier ist es dann und umso mehr werden diese Programme sozusagen aus sich selbst wieder raustranszendiert. Also wenn ich weiß natürlich nicht, wen jetzt du ansprichst, ich habe das alles nicht gelesen, aber natürlich ist es mit einem Aufwacherlebnis meistens nicht getan. Es ist dann ein Prozess, bis sozusagen einfach ja der gesamte energetische Ballast, den man sich angehäuft hat, sozusagen hier sich wirklich vollkommen aufgelöst hat.
Das heißt also, so wie du das Aufwachen verstehst, solange da noch Dinge abgearbeitet werden müssten, wo Kontraktionen stattfinden und so weiter, dann ist der vermeintliche Aufwachensprozess, den der oder diejenige glaubt gehabt zu haben, noch nicht komplett.
Für mich ist ein Indikator. Ich frage meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer eins. Fühlst du dich getrennt? Wenn sie sich nicht mehr getrennt fühlen, wenn sie sich eins mit allem fühlen und trotzdem ist Angst da, ist es für mich sozusagen die Erkenntnis, gut, hier ist Erwachen geschehen, hier ist selbst Erkenntnisgeschehen. Wenn man mir sagt, Andreas, ich fühle mich noch immer hier energetisch abgekapselt, dann sage ich, okay, dann ist noch Trennung da, dann ist noch zu viel Ich da, dann ist noch zu viel Person da. Für mich ist der Indikator, ist das Gefühl der Trennung da oder ist das Gefühl der Trennung nicht mehr da?
Okay, erstmal.
Dazu habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar habe ich vor kurzer Zeit jemand gehört, einen spirituellen Lehrer, der hat in dem Sinne gesprochen, dass er jede Kritik als Trennung erlebt. Und da konnte ich irgendwie nicht folgen, weil mir kommt das vor, als würden dann die Ebenen verwechselt. Also ich finde, da kann in dem im Ganzen bewusst erlebt werden, alles, auch weil auch Trennung kann darin erlebt werden. Also der Inhalt bestimmt nicht die Qualität oder bestimmt nicht die Ebene, auf dem es spielt. Würdest du sagen, das stimmt so?
Also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Derjenige hat gesagt, sobald negative Kritik auf ihn einprasselt, ist es für ihn, nimmt er es persönlich oder wie?
Nein, also jetzt nicht auf ihn, sondern generell. Kritik wäre immer eine Art von, wird immer eine Art von Trennung bringen.
Nein, das empfinde ich nicht so. Denn es kann auch aus meinem Mund Kritik kommen, aber die Kritik kommt nicht aus der Person, nicht von Andreas, sondern von dem großen Ganzen. Sie hat natürlich als Außenstehende kann man sagen, Andreas ist hier in der Wertung. Aber dem ist nicht so, weil nicht Andreas übt Kritik aus, sondern das große Ganze übt Kritik aus. Das heißt, in der Kritik ist eine ganz andere Qualität, als wenn es sozusagen aus der gefühlten Person heraus passiert.
Okay. Danke. Mir kommt doch noch eine Frage, und zwar zu dem, was Wolfgang eben gefragt hat mit dem Fühlen. Ich glaube, du sagst ja, dass wenn man fühlt oder sich seinen Gefühlen widmet, die im Körper auftauchen, dass dann automatisch irgendwann dieser Erwachensprozess im Grunde genommen kommen muss. Gleichzeitig aber sagst du ja, dass immer auch ein Teil da bleiben wird, wie Angst oder sowas, also da bleiben kann, was vielleicht bei jedem also unterschiedlich prozentual da bleibt. Ab wann kann man dann sagen, der eine erwacht oder der andere erwacht nicht, weil alles aufzulösen, sag ich mal, im Körper, ist ja fast unmöglich.
Es muss gar nichts aufgelöst werden.
Okay.
Es muss 0% aufgelöst werden. Wenn ich alles da sein lasse, was jetzt da ist, alles, wenn ich das jetzt, den gegenwärtigen Moment, vollkommen in Ruhe lasse, dann bin ich bei Chidi Krishnamurti, der nichts anderes sagt als, lass den Moment in Ruhe und du gehst über die Dinge hinaus. Wenn unser Geist vollkommen still ist, gehen wir über die Dinge hinaus, was nichts anderes heißt, als dass wir die Wahrheit sehen, dass wir in die Wirklichkeit eindringen, dass wir erkennen, was wir tatsächlich sind. Es muss sich in Wirklichkeit nichts auflösen. Es schaut so aus natürlich, dass es hilfreich ist, wenn ein großes, explosives, emotionales Gemisch in uns angeschaut wird, dass es sich auflöst, dass weniger Ablenkungen da sind. Umso weniger Ablenkungen im energetischen System, umso ruhiger ist unser Geist und umso mehr kann ich sozusagen das Jetzt da sein lassen. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was wir sind, ist ja der ewige Beobachter, der ewige Wahrnehmende. Und dem ewigen Wahrnehmenden ist vollkommen egal, was da ist, ob Angst da ist, ob keine Angst da ist. Es ist egal. Das heißt, hier sind wieder sozusagen zwei Herangehensweisen. Manchmal ist es hilfreich, sich aktiv seine Programme anzuschauen, reinzugehen in die Gefühle, dass die Entladung geschieht, dass es dann automatisch ruhiger wird, dass dann der nächste Step Richtung Aufwachen schneller passieren kann. Und manchmal sagt man auch, hey, lass es einfach da sein. Es ist egal, ob Angst da ist oder nicht. Lass es da sein. Ah ja, genau. Die Angst gehört mir ja gar nicht. Und das ist das, was dann individuell sozusagen, wo man dann individuell hinschauen muss, was ist für jemanden, welcher Weg ist für jemanden passender.
Und denkst du, man kann das machen, ganz im Moment da zu sein, oder ist das eine Art Gnade, dass man wirklich ganz da ist?
Also entweder ist alles Gnade oder nichts Gnade. Ja, es ist wieder die Frage, auf welcher Ebene wir sprechen. Also ich kann nicht sagen, dass der letzte Schritt ist Gnade und der erste Schritt ist und die ersten Schritte sind keine Gnade. Ich kann es nicht vermischen. Entweder sagen wir, es geschieht alles von selbst, oder wir sagen, ja, wir können bewusst sein, wir können genau hinschauen, wir können beobachten, unser Innenleben beobachten, unsere Gedanken beobachten, und dann sozusagen löst sich immer mehr das Gefühl der Trennung auf, weil umso mehr Aufmerksamkeit wir irgendeinem Objekt schenken, umso weniger dreht sich die gedankliche Stimme im Kopf. Und umso weniger sich die gedankliche Stimme im Kopf dreht, woran das Gefühl der Trennung hängt, umso mehr löst sich das Gefühl der Trennung auf.
Das mit dem ewig Wahrnehmenden, den du gerade angesprochen hast, ist da nicht, wenn wir von einem ewig Wahrnehmenden sprechen, ist da nicht automatisch eine Trennung da, nämlich dem ewig Wahrnehmenden und was in dem wahrgenommen wird?
Ja.
Oder verstehst du das irgendwie anders mit dem ewig Wahrnehmenden?
Gibt es eine Trennung zwischen den Ozean und den Wellen?
Nein.
Genau, aber trotzdem sind es die Wellen und der Ozean.
Okay, dann verstehe ich das.
Und sozusagen der Inhalt von der Welle und vom Ozean ist Bewusstsein. Also in Wirklichkeit ist es nicht zwei. Die Welle und der Ozean sind nicht wirklich zwei, aber man kann auch nicht sagen, das eine. Okay. Es ist verknüpft mit dem Inhalt, mit Wasser, und hier ist es genauso. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein, aber man könnte jetzt sozusagen es beschreiben als unbewegtes Bewusstsein, der ewige Wahrnehmende, worin bewegtes Bewusstsein stattfindet. Scheinbar bewegtes Bewusstsein, denn in Wirklichkeit bewegt sich gar nichts. Aber auch hier ist einfach mit Worten gar nicht beizukommen. Aber ich finde, die beste Metapher ist zwischen Ozean und Welle. Da kann man sich es am besten vorstellen.
Nur mal der Definition halber. Für dich ist dann dieses nicht bewegte Bewusstsein ist identisch mit dem Absoluten, so wie du das
genau,
siehst.
Genau. Und das Relative könnte man sagen, was im Absoluten vorkommt, ist Bewegung, und in Wirklichkeit gibt es gar keine Trennung zwischen Absoluten und Relativen. Das sind einfach nur Konzepte, einfach nur den Versuch, einfach sich das bildhaft vorstellen zu können.
Aber wie ist denn das, wenn alles Bewusstsein ist, ist dann auch der Computer, vor dem ich sitze, auch Bewusstsein?
Und ja, natürlich.
Ist ein Bewusstsein und ist der Stuhl Bewusstsein?
Alles. Bewusstsein, was menschelt, Bewusstsein, was tischelt, Bewusstsein, was engelt, Bewusstsein, was computelt. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein. Oder sagen wir Einheit, Energie, was auch immer. Ja? Es gibt nichts anderes als die eine Substanz. Und das ist ja das sozusagen, was Advaita Non-Duality bedeutet, nichts Zweites. Es gibt das unendliche Wesen, was wir sind, das sich in unendlichen Objekten, in unendlichen Perspektiven verwirklicht.
Aber was meint denn dann zum Beispiel Nisargadatta, der dann auch noch sagt, da ist Bewusstsein, und dann teilt er das auf, davor gibt es Gewahrsein, und dann sagt er an irgendeiner Stelle, und noch davor, da werdet ihr mich finden. Was ist denn dann damit gemeint? Wo finden wir ihn denn dann?
Überall. Nisargadatta, ich weiß es nicht, weil wenn man die Bücher von Nisargadatta liest, sieht man, dass er auch sozusagen immer mehr Erkenntnis dazu erlangt hat. Ja? Das, was Nisargadatta ist, ist überall. Hier in der Welt und außerhalb der Welt. Und es ist kein Unterschied zwischen Nisargadatta, Wolfgang und Andreas.
Das heißt also, wenn er von Bewusstsein spricht und von Gewahrsein spricht, und dann redet er oft auch von Parabrahman, dann heißt also, da drückt er sich unklar aus, diese Unterschiede gibt es eigentlich gar nicht?
Ja, also für mich, ich habe mich mit dem früher auch sehr beschäftigt und das hat mich sehr fasziniert, sozusagen diese Einteilung zwischen absoluten Gewahrsein und das Ich bin und dann kommt die Welt. Im Endeffekt habe ich das dann ad acta gelegt, weil das alles nur Konzepte sind. Es ist so viel einfacher. Einfach geh raus aus dem Denken. Geh raus aus dem Denken, sei einfach. Sei einfach und jede Antwort erfahren wir tief in uns drinnen. Einfach sein, wir alle sind. Wenn wir alles runterbrechen, sind wir. Was bleibt über von dem, wenn wir rausgehen aus unseren Konzepten, Ideen, Überzeugungen, aus all dem, was, man kann es sagen, wenn wir das Denken loslassen oder wenn sich Denken selbst loslässt, was bleibt über? Was bleibt über von einer, was bleibt von der Vergangenheit über, was bleibt von der Zukunft über? Und das ist die ultimative Therapie. Ich nehme nicht die Angst aus dem Spiel, ich nehme die Zeit aus dem Spiel. Und das ist die ultimative Qualität. Das ist das Ende von Therapie. Denn dann gibt es niemanden mehr zu therapieren, weil es kein Ich mehr gibt. Nehmen wir die Zeit aus dem Spiel. Die ganze Therapie, die gehen sozusagen auf die Gefühle, dass die Gefühle sich verändern müssen. Wunderbar. Und ist in einem gewissen Aspekt auch natürlich sinnvoll. Aber es bleibt noch immer das Urproblem über, dass ich glaube, ich bin eine Person, die Probleme hat. Ich nehme nicht die Probleme aus dem Spiel, ich nehme das Ich aus dem Spiel. Und die Probleme können nur so lange überleben, solange es ein geglaubtes, illusorisches Ich gibt.
Ich kann schon nachvollziehen, was du sagst. Aber gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, dann drückt sich ja Nisargadatta eigentlich sehr ungenau und irreführend aus. Das heißt also, Nisargadatta, der ja so hoch in den Himmel gehoben wird, mit seinen Aussagen, führt letztlich dazu, dass eher Verwirrung stattfindet als Klärung.
Also ich will nicht sagen, dass er Verwirrung stattfindet, es hat mich auch fasziniert. Ich sage nur, dass mich solche Konzepte, solche Einteilungen absolut nicht mehr interessieren. Und in einem anderen Buch kann ich Nisargadatta zitieren. Er sagte, richte deine Aufmerksamkeit auf die Gedanken und es ist alles gesagt. Also man sieht sozusagen vom Theoretischen, dann hat er auch auf das Praktische verwiesen und ich bin früher auch sehr in der Theorie gewesen und bin jetzt dadurch, dass ich viele Menschen begleiten darf, einfach zum Praktiker geworden und sehe, was wirklich nützlich ist und wo einfach scheinbar der kompromisslose Weg Richtung Erwachen stattfindet. Und nur das interessiert mich, denn sind wir uns doch ehrlich, was interessiert uns? Es interessiert uns all das Theorie, interessiert uns, um das zu erfahren, dass wir Frieden, dass wir Frieden selbst sind, dass wir Liebe sind, dass wir frei sind. Das interessiert uns nur deswegen.
Aber macht er trotzdem Spaß, darüber zu reden?
Natürlich macht es Spaß, klar, natürlich.
Andreas, du hast eben quasi den Stoff, aus dem alles ist, Substanz genannt, aber man könnte genauso gut Energie sagen, oder?
Ja. Es ist vollkommen egal. Das eine ohne ein zweites.
Genau. Dem einen ist das eine sympathischer, dem anderen das andere.
Genau.
Wenn ich da, würde ich nochmal auf Ken Wilber jetzt zurückkommen, weil es hat eigentlich auch das Thema heute. Und da fand ich so eine der Kernaussagen hochinteressant. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu haben. Er sagt, dass ein typisches Zeichen von Erleuchtung ist, dass sie mündet in Erbarmen und Mitgefühl für alle Menschen und Tiere. Ist das nicht zu sehr idealisiert? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich kenne ja auch Lehrer, da habe ich nicht das Gefühl, dass die alle unbedingt in Erbarmen mitgefühlt für alle Menschen sind.
Ja. Also ich würde es etwas anders sehen. Das ist ja das auch, was Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat damit nicht gemeint, dass ich dich lieb haben muss und dich und dich und dich und dich. Er hat damit gemeint, wenn Erwachen stattfindet, erkennst du, dass du dasselbe bist wie dein Nächster. Ja, und ich bin da vollkommen bei dir, Wolfgang. Es ist mir klar, dass egal wen ich treffe, dass das meine Essenz ist, dass das dieselbe Essenz ist, was ich selbst bin. Es gibt nur Bewusstsein, aber trotzdem habe ich nicht alle Menschen gleich lieben. Trotzdem schwingt nicht Mitgefühl für jeden Menschen gleich. Und trotzdem ist die Erkenntnis da, er oder sie ist nichts anderes als ich. Das heißt, Entschuldigung, eine Satz noch, Wolfgang. Du kannst dir das vorstellen sozusagen auf zwei Ströme. Auf der einen Seite die Akzeptanz, der Akzeptanzstrom, dass du erkennst, dieselbe Essenz begegnet dir jetzt. Und dann gibt es sozusagen den Strom, der drüber gelagert wird. Und hier kommt das Weltliche, sozusagen die Gefühlsebene, die Gefühlsschwingung hinzu.
Aber könnte es denn nicht auch so gedacht werden, dass wenn ein Aufwachensprozess stattgefunden hat und man hat diese Erkenntnis, dass die Essenz gleich ist, man aber nicht, deswegen nicht alle lieben muss, aber müsste es dann nicht so sein, dass selbst bei Menschen, die mir jetzt nicht gefallen, dass dennoch immer Mitgefühl dann mitschwingen muss, weil da sonst eigentlich gar kein Aufwachen stattgefunden haben kann?
Nein, das sind für mich alles Konzepte, alles spirituelle Konzepte, alles Sternenstaub, alle müssen sich lieb haben, alle umarmen sich. Nein, also zumindest ist es bei mir nicht so. Wie gesagt, es ist die Akzeptanz da. Selbst wenn wir beide jetzt in einen Konflikt gehen würden, wäre hier Akzeptanz da, weil ich sehe, du kannst gar nicht anders, ich kann gar nicht anders. Ja, und wir beide sind dasselbe. Das heißt, hier ist enorme Akzeptanz da. Und trotzdem kommt dann im Weltlichen eine Diskussion zustande, wo dann zum Beispiel Sympathie ist oder keine Sympathie. Wenn Ken Wilber gemeint hat, mit dieser Akzeptanz als Mitgefühl, dann sage ich, ja, aber das sind natürlich auch wieder nur Begrifflichkeiten. Keine Ahnung, wie er das gemeint hat.
Ich stimme dir im Kern zu. Ich finde ja, dass er das auch zu sehr idealisiert.
Ja.
Viele Punkte, die ich da gelesen habe, muss ich sagen, da kann man wirklich ein Fragezeichen.
Es sind immer zwei Bewegungen. Es ist immer die Erkenntnisbewegung und in der Erkenntnisbewegung bleibt aber noch immer die menschliche Bewegung drinnen.
Ja, gut erstmal.
Dann schließe ich mich mal gerade an Wolfgang an, weil ich hatte auch dem ähnlichen Absatz oder zum ähnlichen, ja, eine Frage. Und zwar steht da ja auch, dass man, also wenn man erwacht, automatisch auch sich in den Dienst der anderen stellt und die anderen Lebewesen sozusagen befreit. Würdest du dem zustimmen?
Nein, absolut nicht. Ein weiteres Konzept. Ein weiteres Konzept. Ich habe mich auch 2-3 Jahre nicht in den Dienst gestellt und habe sozusagen Coachings angeboten oder darüber gesprochen. Und wie viele gibt es, wo wir gar nicht wissen, die Erkenntnis haben und die einfach in Wirklichkeit das für sich alleine genießen? Also das sind alles Konzepte.
Aber denkst du, dass man eine größere Naturverbundenheit oder größere Verbundenheit mit den Dingen, Tieren, anderen Menschen spürt, einfach weil man plötzlich viel mehr sieht, das, was ich bin, ist auch im anderen oder dieses Bewusstsein oder was auch immer man das, wie man das nennen muss, ist in allen Dingen vorhanden und
die Interessen, die vorher sind, die werden bleiben, die Interessen, die vorher nicht sind, die kommen auch nicht, weil du siehst, du bist sowieso mit allem verbunden. Ja, also man sieht, es gibt nur die eine Essenz, es gibt nur die eine Energie. Und im Endeffekt jetzt ganz, 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 ganz radikal gesprochen, du siehst, dass ein Mensch dasselbe ist wie ein Tier, dasselbe ist wie ein Gegenstand. Es ist Bewusstsein. Und natürlich wirst du mehr Mitgefühl für einen Menschen haben, mehr Mitgefühl für ein Tier haben, als für einen Tisch. Obwohl du siehst, und hier sind wieder die zwei Ebenen. Du siehst, es ist beides, alle drei sind, ist Bewusstsein. Und trotzdem ist es natürlich so, dass du für den Mensch und für das Tier Gefühle hast. Und für den Tisch höchstwahrscheinlich nicht.
Und du hast vorhin gesagt, dass du, wenn du mit Menschen arbeitest zusammen, dass du das dann anhand dessen, wie weit die, sag ich mal, sind oder spürst, ob sie sich getrennt fühlen oder nicht. Und an welchem Getrenntsein machst du das fest?
Also ich frage sie. Ich frage sie und ich begleite sie längere Zeit. Und ich nehme Energien wahr. Das ist etwas, was sich durch dieses Erwachen vor circa 8 Jahren immer, immer tiefer hier bei mir zeigt, dass ich Energien wahrnehme und sofort weiß, wenn ich natürlich mit den Menschen etwas in Kontakt gehe, wo ist das Problem, wo hapert es, wo wird nicht ganz genau hingeschaut, was muss sozusagen noch beleuchtet werden und auf welchem Erkenntnisstand ist der oder diejenige. Frag mich nicht, wie es funktioniert. Also wie es funktioniert, ist natürlich, weil alles Frequenz, alles Schwingung ist. Aber warum sich das hier bei mir so spielt, keine Ahnung.
Und wenn die dann sagen, ich fühle mich verbunden und nicht mehr getrennt, siehst du das dann als Kriterium dafür, dass die Person erwacht ist oder einfach nur, dass sie, an welchem Punkt sie ist?
Also die Person kann nie erwachen. Denn Erwachen ist ja, dass die Person nicht, dass es die Person nicht mehr gibt. Ich nehme es einfach wahr. Ich nehme es einfach wahr in der Aussage, im Gesicht, einfach in der nonverbalen Kommunikation, in der Energie, in der Verbundenheit mit der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer.
Okay, danke. Und zu dem, oder möchte jemand anderes? Wenn nicht, stelle ich noch eine Frage.
Stelle
noch
eine Frage.
Okay. Und zwar nimmt er auch Bezug auf die Kindheit. Er sagt ja auch, dass die Ich-Fixierung dadurch entsteht, dass durch die Ich-fixierten Erwachsenen und die Ich-fixierten anderen Kinder, stimmst du dem zu oder würdest du sagen, nee, die passiert sowieso, egal ob jemand da ist oder nicht?
Also dem kann ich zustimmen. Dem kann ich zustimmen, dass sozusagen ja vom Außen immer wieder bestätigt wird, da bist du und da sind die Eltern. Und irgendwann einmal kann man sagen, dass sich das natürlich energetisch so manifestiert, energetisch sich so verwirklicht, dass sich dann dieses Kleinkind tatsächlich als getrenntes Individuum erfährt. Das heißt, die Person ist ja nicht, wie viele sagen, nur ein Ich-Gedanke. Es ist aufgrund dieses Ich-Gedankens formt sich tatsächlich ein Gefühl der Trennung. Für mich ist das Ich Gedanken plus Gefühl der Trennung. Und beginnen tut das Gefühl der Trennung aber immer im Denken. Daher ist für mich die Schaltzentrale, dieser neuralgische Punkt, die Identifikation mit den Gedanken. Wenn man die aus dem Spiel nimmt, dann löst sich dann sukzessive auch das Gefühl der Trennung auf. Und dann ist sozusagen der Einblick in die Wirklichkeit da.
Und also wenn jetzt man aufwachsen würde in der Wildnis, sage ich mal, denkst du dann ohne Menschen, irgendwie andere Menschen, denkst du, das dürfte sich dann nicht entwickeln?
Also als Konzept gehe ich davon aus, ja.
Okay, müsste man aber prüfen, ja. Okay.
Müsste man wen fragen, der sozusagen in der Wildnis aufgewachsen ist und nur mit Tieren zusammen war? Zum Beispiel.
Ja, die sind dann ja meistens selber, dass sie nur die Tiersprache, glaube ich, sprechen. Ja, aber das wirst du rausfinden. Okay.
Andreas, du hast eben, wenn ich es so richtig verstanden habe, davon gesprochen, dass in der Begegnung mit anderen Menschen so eine Grundtoleranz ist, die verbindet. Könnte man das auch nennen, es ist ein Erkennen von sich selbst im anderen, dass man das Gleiche ist.
Ja, genau, vollkommen. Das ist das, was ich, glaube ich, vorher versucht habe zu sagen. Dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst bedeutet, dass du dich im Nächsten wiedererkennst, so wie du das sagst. Du siehst, du, der Nächste ist dasselbe wie du, nur in einer anderen Form. Alles ist dein Inhalt, dein unpersönlicher Inhalt, also nicht als Devasetus Inhalt oder nicht als Andreas Inhalt, sondern als der Inhalt, der unpersönliche Inhalt des Absoluten.
Ja, ich habe das schon erlebt, so, aber dann war es eben, es war mehr irgendwie dann das Gefühl, es ist die gleiche Energie.
Ja.
Also es ist das Gleiche, ne? Aber irgendwie die Wahrnehmung so auf einem energetischen Level. Also nicht die gleiche Art von Energie oder was, sondern wirklich die gleiche Energie, ne?
Ja,
Also genau das
dasselbe.
Gleiche,
Es ist
dasselbe.
dasselbe. Es ist tatsächlich dasselbe. Genau. Es ist dasselbe. Es gibt nur dasselbe.
Und das war dann eher so, das war so ein bisschen so wie ein freudiges Wiedererleben von allem,
Ja.
was man gesehen hat, weil das eben dasselbe ist, was man selber
Genau.
ist, ne?
Ja, genau richtig. Genau. Du erkennst dich im anderen, im scheinbaren anderen erkennst du dich. Und das ist dann diese Freude.
Okay.
Ja, ich habe da noch eine Frage, bevor ich nochmal zu Ken Wilber komme. Und zwar hast du so beiläufig gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Person wacht ja sowieso nicht auf. Und wie ist das eigentlich? Mich interessiert, wer oder was wacht denn da wirklich auf? Also ist für mich einfach zu kurz gegriffen zu sagen, die Person gibt es nicht und die kann gar nicht aufwachen, weil es die so nicht gibt. Denn
Ja.
irgendein persönliches Element ist doch da. Wenn Aufwachen passiert, dann ist das ja das Aufwachen, das bei Andreas Nachting passiert ist und
Nein,
nicht
nein,
XY. Nein.
nein, nein.
Was?
Andreas Nassing ist nicht aufgewacht. Andreas Nassing gibt es nur als Namen. Aufwachen tut Bewusstsein. Bewusstsein erkennt sich wieder.
Aber wie ist das denn beispielsweise bei, sagen wir mal, Ramana Maharshi? Da sagt
Ja.
man auch Ramana Maharshi.
Ja, natürlich. Aber Ramana weiß ganz genau, dass er als Ramana nicht aufgewacht ist.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber irgendwie ein persönliches Element gibt es doch. Da ist
Es
doch.
gibt den Namen. Natürlich sage ich auch, Wolfgang, vor 8 Jahren ist diese Erkenntnis bei mir passiert. Und du kannst jetzt sagen, hey, okay, Andreas ist aufgewacht. Und ich meine es aber so, dass nicht Andreas aufgewacht ist, sondern das, was Andreas wirklich ist, hat sich wieder selbst erkannt. Und das ist noch einmal schwierig, immer die richtige Sprache zu verwenden. Ja, dann das wäre es eine künstliche Kommunikation.
Ich
Aber der
verstehe.
Mensch kann nie aufwachen. Die Person kann nie aufwachen. Niemals.
Naja, im Advaita Vedanta sieht man das anders. Im Advaita Vedanta, da heißt es, dass der Mind aufwacht, dass es da im Mind ein Shift gibt.
Der
Und
Mind kann
kannst du
nicht
da noch
auf.
was sagen?
Ja, der Mind kann nicht aufwachen. Der Mind kann nicht aufwachen. Der Mind ist ein Teil der Mind ist ein Teil des Absoluten, worin das, der Mind ist ein Teil innerhalb des Absoluten.
Aber was meint man denn dann damit, wenn man von einem Shift immer redet?
Der
Man redet,
Shift
was ist
ist, ja,
passiert? Der ist doch bei irgendjemandem Mann oder bei etwas passiert.
genau. Es
Und wo denn
gibt
sonst, wenn nicht im Mind?
auf energetischer Ebene, der Shift ist folgendes. Gefühl der Trennung löst sich auf. Das ist der Shift. Und Advaita Vedanta weist sehr wohl auf diesen Shift hin. Ja? Keine Ahnung, wie das hier gemeint ist. Der Verstand ist ein Teil von Bewusstsein, ist auch Bewusstsein, ein eigener Teil des Bewusstseins. Und ein eigener Teil des Bewusstseins kann nicht aufwachen. Bewusstsein, das große Ganze, erkennt sich wieder. Und der Shift schlechthin ist sozusagen, wirklich das Gefühl der Trennung, dass sich das auflöst. Es gibt nicht mehr mich und es gibt nicht mehr dich. Es gibt nur mehr das, was da ist.
Aber könnte man nicht sagen, ein Shift passiert dann doch, wenn ich nämlich sage, Aufwachen ist, wenn ich erkenne, dass es die Trennung nicht gibt. Dann ist das doch ein Erkennen im Mind.
Nein.
Nein?
Der Gedanke, der dann drauf folgt, ist einfach ein Nebenprodukt. Es ist ein Erkennen, eine tiefe Einsicht, eine energetische, ja, auch Erfahrung ist nicht richtig, aber wir nehmen jetzt das Erfahren. Es hat nichts mit dem Mind zu tun. Der Mind dokumentiert das, kommentiert das nachher. Es ist Energie, es ist eine Energieverschiebung. Also die Gedanken können gar nicht diesbezüglich sozusagen hier bewirken. Im Gegenteil, es ist ja genau Beim Erwachen ist es so, dass es die Loslösung der Gedanken geschieht. Es wird die Deidentifikation der Gedanken sozusagen erschaffen. Man ist mit den Gedanken, das Bewusstsein ist mit den Gedanken nicht mehr verklebt. Das Bewusstsein ist mit den Gedanken nicht mehr verhaftet. Es passiert sozusagen, hier ist dies auch dieser entscheidende Schritt. Normalerweise sozusagen setze ich das Bewusstsein auf die Gedanken und dann kommt der Glaube, wir sind der Denker unserer Gedanken. Und das ist die Illusion. Und dann löst sich sozusagen hier diese Verklebung. Die Gedanken sind hier und hier ist dann das Erkennen, hey, ich bin ja doch nicht meine Gedanken. Und indem ich erkenne, dass ich das hier bin und nicht die Gedanken, werden die Gedanken ruhiger. Und indem die Gedanken ruhiger werden, löst sich das Gefühl der Trennung auf.
Okay. Jetzt kann ich noch was, mach du der Basito.
Okay. Ja, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man Begriffe nicht durcheinander schmeißt. Also zum Beispiel Persönlichkeit und Individualität. Also das persönlich heißt ja, dass ich mich damit als Person identifiziere, ne? Und das, was eine Individualität ausmacht, also dass ein Geist-Körper-System unterschiedliche Neigungen hat und unterschiedliche Empfindungen und so, das bleibt natürlich. Ja. Ich glaube auch, dass da bei Übersetzung von Texten, zum Beispiel von Advaita Vedanta, dass da vielleicht nicht ganz immer das richtige Wort vielleicht getroffen worden ist zwischen Individualität und Persönlichkeit. Ne? Aber,
ja. Kann sein, ja, kann sein.
Okay.
Ja, dann würde ich nochmal auf Ken Wilberts, auf den Text kommen. Und da ist mir auch nochmal so ein Satz aufgefallen, den ich mal kurz zitieren möchte. Da gibt es die Aussage, das Göttliche ist das, was genau dann ins Blickfeld rückt, wenn die dualistische Sichtweise aufgegeben wird. Also ich kann dem nicht zustimmen, weil das würde ja bedeuten, dass die dualistische Sichtweise nicht göttlich ist.
Ja.
Und es ist eigentlich alles göttlich. Was sagst du dazu?
Ja, natürlich ist alles göttlich. Aber ich denke mal, was er damit meint, ist, wenn du im dualen Zuhause bist, was nichts anderes heißt, dass du deinen Gedanken unterliegst, dass du glaubst, du bist die Gedanken oder du bist der Denker der Gedanken, siehst du das Göttliche nicht. Denn dann teilst du in Freund und in Feind ein, in Liebe und in Krieg ein. Und nimmst du die Gedanken aus dem Spiel, hörst du auf zu denken oder löst du dich von den Gedanken, siehst du, dass es ja tatsächlich niemals etwas Duales gegeben hat. Wo ist die Dualität, wenn du nicht denkst? Wo ist die Dualität, wenn du nicht denkst? Dann ist einfach nur das Göttliche da. So, und dann kommen die Gedanken und sagen, Mann, Frau, Tag, Nacht, Liebe, Krieg, gut, schlecht, plus, minus, Nordpol, Südpol, Sonne, Regen. Und dann wollen wir das scheinbare Positive und das scheinbare Negative stoßen wir weg. Und dann ist Leiter, dann ist sozusagen die Person geboren.
Aber es gibt doch so die indischen, es gibt ja auch indische Weisheitstraditionen, die sind dualistisch. Also ich denke an Sankhya oder an Yoga. Ne?
Ja.
Da gibt es doch immer zwei. Und das sind ja auch Traditionen, die über Jahrtausende sich erhalten haben.
Ja, schauen wir doch die ganze spirituelle Szene jetzt auch hier an. Da gibt es auch verschiedenste Bereiche, die halten sich auch. Aber die Suche ist damit nicht beendet. Die Suche ist im Dualen nie beendet. Denn dann gibt es noch einen Suchenden.
Also würdest du sagen, dass in diesen dualen Traditionen wie in Sankhya oder im Yoga, dass es da keine erleuchteten Meister gibt?
Das weiß ich nicht. Also ich habe mich mit dem nicht beschäftigt, ganz ehrlich. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, deswegen traue ich mich hier auch nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, solange du dich für eine Richtung interessierst, wo es zwei gibt, wird das Ich bestätigt. Denn dann gibt es mich und das Zweite, auf das ich keine Ahnung, meditiere oder was auch immer, was ich vergötter, was ich anbete. Und dann bin ich im Denken, dann bin ich im Denken zu Hause. Dann bin ich mit meinen Gedanken identifiziert. Und solange ich mit den Gedanken identifiziert bin, ist Trennung da. Ist auch in Ordnung, wenn es so ist. Ist auch in Ordnung, wenn es so ist. Aber das ist nicht das Erwachen, von dem ich spreche.
Habe ich noch mal eine Frage, die mich interessiert, persönlich, was du davon hältst. Gibt es eigentlich Non-Dualität, so wie wir das verstehen? Man könnte ja sagen, dass es weder Dualität noch Non-Dualität gibt. Weil wenn ich Non-Dualität habe, dann ist ja auch schon wieder etwas da und da sind wir schon wieder bei zwei. Ja. Was sagst du denn dazu?
Genau. Da gebe ich dir vollkommen recht und das hat auch sogar Nisargadatta gesagt. Er hat gesagt, Dualität ist nicht richtig, wenn dann schon eher Non-Dualität, aber auch das ist nicht richtig. Und ich bin bei dir, Wolfgang, es gibt auch keine Non-Dualität, denn dann müsste es ja noch einen Vergleich geben, ein Gegenstück. Deswegen einfach mit ganz einfachen Worten von Andreas Nassing, es gibt nichts anderes, als was jetzt da ist.
Und das ist ja eigentlich auch schon fast zu viel, oder?
Ja, natürlich, es ist alles. Also jedes Wort, das wir verwenden, ist zu viel, weil man genau darüber nicht sprechen kann. Selbst wenn wir sagen, es gibt nur das Leben selbst. Da müsste es ja wieder ein Nichtleben geben, weil wir das Wort Leben in den Mund genommen haben. Also wie wir es drehen und wenden, wir werden einfach sprachlich versagen diesbezüglich.
Ja, mach dir was.
Nee, ich habe keine direkte Frage, aber wenn du noch eine Frage hast, mach
ich. Nee, ich kann.
Sonst wäre ich im Text ein bisschen weiter gegangen. Das heißt, wir sind jetzt sowieso ein bisschen da drin rumgesprungen schon. Von daher würde ich jetzt nicht einfach weiterlesen, sondern auch einfach daraus Fragen stellen. Und zwar werden hier erwähnt die Weisheitstraditionen aller Kulturen und Zeiten. Also glaubst du auch, dass diese Einsicht, dass wir alles sind und eins sind und ungetrennt sind, dass das im Grunde mehr oder weniger offen, vielleicht oft nicht sehr offen oder gar nicht offen, aber dass es das quasi immer in allen Kulturen gegeben hat?
Ja, also die Frage ist natürlich, kann ich nicht wirklich beantworten. Weißt du, das ist einfach nur ein Konzept. Das, was ich ganz stark merke, ist, dass jeder Mensch, und jetzt natürlich versuche ich jetzt die Frage auf diese Art und Weise zu beantworten, jeder Mensch, egal aus welcher Kultur, aus welcher Religion, aus welchem Jahrhundert, aus welchem Jahrtausend, möchte glücklich sein, möchte friedlich sein, möchte sich frei fühlen. Warum ist das so? Warum ist das etwas Scheinbares, Angeborenes? Weil wir instinktiv wissen, dass wir eben diese Freude, diese Liebe, diese Freiheit, dieser Frieden selbst sind. Unser wahres Selbst ist das aus sich selbst heraus. Deswegen ist die Tendenz da, dass wir uns dorthin gezogen fühlen zu schönen Dingen, zu Sachen, die uns glücklich machen, die uns frei machen und wir lehnen die anderen Dinge ab. Hier ist einfach aber die Krux an der Geschichte, dass wir nicht ganz genau hinschauen, dass wir alles, was wir suchen, in uns tragen, dass wir das selbst sind. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, das ist etwas Angeborenes. Jeder möchte sich selbst wieder erkennen. Egal, woher der Mensch kommt, es geht immer nur um das eine. Dass die Suche beendet wird, dass die Suche nach Glück beendet wird. Oder anders gesagt, dass das Gefühl, vom Leben getrennt zu sein, endlich aufhört. Und dann versucht der Mensch, alles im Außen dafür zu tun. Und rennt natürlich in die falsche Richtung.
Du, ich habe eine Frage, das beruht zwar jetzt auch ein bisschen auf Spekulation wahrscheinlich, auch wenn du mir die beantworten willst oder könntest, aber mich würde interessieren, was denkst du, gab es in der Frühgeschichte der Menschen, zum Beispiel als Steinzeitmensch oder wie auch immer, glaubst du, dass da der Mensch sich noch ganz mit allem verbunden oder als Teil des Ganzen gefühlt hat, dass es eben erst im Laufe der Evolutionsgeschichte durch die Stärkung des Verstandes erst passiert ist, dass so die Identifikation passiert sind?
Ja. Also das sind natürlich wieder Konzepte. Ich versuche es wieder anders zu erklären. Umso weniger Denken stattfindet, umso verbundener ist man, umso mehr verbundener ist man mit dem Leben. Das sehen wir ja bei den Naturvölkern, wo die kognitive Intelligenz nicht so ausgeprägt ist, wo das nicht von klein auf gefördert wird. Die sind viel näher am Ursprung, die sind viel mehr bei sich, die sind viel mehr, ja, einfach, wie soll ich sagen, im Jetzt, so würde ich es erklären. Und wir haben von klein auf sozusagen, sind wir konditioniert worden, dass Denken, kognitive Intelligenz, Bildung, Macht hier bedeutet. Und es ist es ja auch so. Es ist es so. Umso mehr wir wissen, umso mächtiger sind wir, umso besser sind wir in der Stellung, in der Gesellschaft gestellt, umso mehr verdienen wir. Das heißt, wir stärken unsere persönliche Position, indem wir uns geistige Nahrung anhäufen. Ja, das ist richtig. Im Weltlichen, auf 3D, in Raum und Zeit, ist das der Weg, der uns immer besser positioniert. Aber im Endeffekt wollen wir mit dieser besseren Positionierung etwas erreichen, was immer da ist, was uns keine Positionierung hier in der Gesellschaft, in der Welt geben kann. Und das ist einfach, was wir selbst sind. Und was wir selbst sind, ist mit Denken und ohne Denken. Und dann gehe ich von dem geglaubten Jemand zum absoluten Niemand. Und das ist in Wirklichkeit der ultimative Zustand, der schönste Zustand. Einfach die vollkommene Blaupause hier im Kopf. Einfach wenigstens einmal für ein paar Minuten raus aus allem, was uns die Stimme die ganze Zeit suggeriert. Und dann sagt jeder, Andreas, das ist das Schönste, wenn die Stimme im Kopf einfach zu Ende ist. Ich hoffe, ich habe dir die Frage beantwortet, die man sieht.
Du hast nicht nur die Frage beantwortet, du hast quasi schon alle weiteren Fragen beantwortet.
Okay.
Kommen vielleicht auch wieder.
Und dass man oft glaubt man natürlich, das hört sich dann so an, wie wenn ich die Welt verneine oder wenn ich das Denken verneine oder wenn ich die Gesellschaft verneine. Es ist ganz im Gegenteil der Fall. Es ist aus einer anderen Qualität schwingt das dann alles mit. Es ist eben dann keine egozentrierte, gedankliche Positionierung, sondern es ist einfach aus deiner Tiefe deines wahren Seins. Dann wird die Welt schöner als je zuvor. Und das ist natürlich, wo der Verstand versagt. Das kann der Verstand nicht verstehen. Ja, diese Worte kann der Verstand nicht, dann nicht verstehen.
Ja, ich noch mal eine Frage zum Aufwachen. Wie ist das für dich? Wird da nicht mehr erlebt und erfahren? Denn man könnte ja sagen, solange noch erlebt wird oder etwas erfahren wird, dann kann das ja letztlich nicht das sein, was ich bin, weil es ja der Mensch ist, der erlebt und der wahrnimmt und erfährt.
Ja, also ich würde jetzt zu dir sagen, wenn du fragst, Andreas, warum bewegst du dich die ganze Zeit hier, sage ich dir, weil ich einen Krampf im linken Bein habe, deswegen bewege ich mich. Ich erfahre gerade ein krampfhaftes linkes Bein. So, du sagst, Andreas erfährt das. Und natürlich aus dieser Perspektive hier ist es einfach nur ein verkrampftes Bein für nichts und niemanden. Für das, oder anders gesagt, fürs reine Bewusstsein. Und ja, natürlich, die Worte sagen, ich erfahre, ich erlebe. Weil eben die Sprache, die Kommunikation auf diese Art und Weise funktioniert. Aus dieser Perspektive wird ganz klar gesehen, die Erfahrung des krampfenden Beines geht in die Leere, in die absolute Leere über und niemand erfährt das. Oder reines Bewusstsein erfährt das, was dir besser gefällt.
Ja, okay.
Wer immer es erfährt, aber soll man eine Pause machen? Möchtest du dich
ein nein. So? Hatte ich schon beruhigt. Hatte ich schon beruhigt. Okay. Also man darf niemals drauf sozusagen abzielen, wer etwas sagt, wie das formuliert wird. Ja, weil es hier in Wirklichkeit um Energien geht. Es geht um Energien.
Ich meine, man könnte ja auch sagen, solange da noch erfahren wird oder wahrgenommen wird, solange gibt es ein Ich, nämlich das wahrnimmt und erfährt. Das könnte man ja auch sagen, oder?
Es kommt auf die Definition an, Wolfgang. Es kommt auf die Definition an. Hier wird wahrgenommen, hier ein Objekt. Und der Gedanke sagt, das ist ein krampfendes Bein. Ja, also, was ist Erfahrung? Ja, was ist Erfahrung? Natürlich ist Erfahrung erst, man kann von Erfahrung dann sprechen, wenn es ein Ich gibt, wenn es eine Person gibt, die erfährt. Aber wir, noch einmal, wir müssen ja hier Wörter verwenden. Ich wüsste sonst nicht, wie wir das benennen, wie wir hier miteinander sprechen sollen sonst.
Also, es ist so zu verstehen, dass du subjektiv die Erfahrung machst eines verkrampften Beines gerade, ja. Aber es ist gleichzeitig auch klar, dass es dieses Erfahren im persönlichen Sinne gar nicht gibt. Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, genau. Also hier wird gesehen, nicht Andreas erfährt das, sondern es erfährt das große Ganze. Mhm. Aber wie gesagt, das sind einfach... Das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Österreich heißt das I-Dipfelreiten, also der I-Punkt, ja, auf das I, das ist, ja.
Nochmal, wir machen ein Interview, da müssen wir ja reden.
Ja, genau.
Ja. Andreas, glaubst du, dass es von dem Kulturkreis abhängig ist, in dem Menschen aufgewachsen ist? Also erstens, ob er den Wegfall der Identifikation mit dem Ich, ob das passiert oder in welcher Art oder Weise das passiert, glaubst du, dass das geprägt wird, auch dadurch eben durch den Kulturkreis, in dem ein Mensch aufwächst?
Ich formuliere es wieder anders. Umso mehr gehirngewaschener ein Mensch ist, umso schwieriger ist es, hier die Einfachheit zu sehen. Umso mehr ich an etwas glaube, umso schwieriger ist, der Durchblick zu bekommen. Denn umso stärker sind die Gedanken, umso mehr bin ich mit den Gedanken identifiziert. So mache ich es. Ich mache es nicht vom Kulturkreis abhängig, länderabhängig, was auch immer. Umso mehr ich im Denken zu Hause bin, umso schwieriger ist es, das Ganze zu durchschauen. Denn wir wissen, die Urillusion ist sozusagen der Glaube, ich bin der Gedanke. Oder ich bin der Denker der Gedanken. Umso mehr wir geistige Nahrung uns reingezogen haben. Und ich sage es anders. Umso mehr Wissen angehäuft worden ist, umso schwieriger ist es ja auch von diesem Wissen loszulassen. Nicht nur, dass sozusagen die energetische Verhaftung mit dem Denken stärker ist, sondern ich möchte ja auch mein ganzes erworbenes Wissen, auf was ich so stolz bin, nicht hergeben. Ich möchte ja meine Position nicht hergeben.
Ist es nicht einfach eine Gewohnheit, alles auf sich oder auf ein Ich zu beziehen? Also die Gewohnheit besteht ja darin, alles, was ich denke, fühle, sehe, Alle Wahrnehmungen, das wird irgendwie bezogen auf ich. Ich sehe das, ich fühle das, ich mache das.
Ja.
Das ist eine Art Gewohnheit, die läuft. Und es kommt eigentlich nicht so sehr auf die Inhalte an, was da wahrgenommen wird, was auf das Ich bezogen wird. Aber allein diese Gewohnheit, die läuft einfach. Und irgendwann hat sie, oder zwischendurch hat sie mal keine Energie mehr und läuft nicht mehr und ist nicht mehr da. Und dann ist sie wieder da. Und
ja. Die Gewohnheit stimuliert aber das Denken. Die Ablenkungen im Außen und auch im Innen stimuliert den inneren Kritiker, den inneren Kommentator. Umso mehr Ablenkungen wir uns im Außen sozusagen einverleiben, umso mehr Ablenkungen wir im Innen haben, umso schwieriger ist es sozusagen, weil die innere Stimme alles kommentiert, alles bewertet, alles vergleicht, alles analysiert. Daher versuchen wir, oder anders gesagt, daher fühlen wir uns ja in der Natur so wohl, so friedlich, so runterkommend, so entspannend. Warum ist das? Es ist nicht nur, weil die Natur schön ist. Es ist, weil uns in der Natur nichts anträgert, weil wir mit der Natur keine negative Vergangenheit verbinden. Daher kommt unser Geist zur Ruhe und daher zieht es uns raus in die schöne weite Natur. Am Anfang scheint es so, dass äußere Stille die innere Stille fördert. Irgendwann einmal kann es auch so sein, dass du in der größten äußeren Stille zu Hause bist und innen ist es trotzdem still.
Du meinst einen größeren äußeren Lärm zu Hause bist.
Also, bitte?
Du meintest, wenn man, dass man irgendwann kann man auf dem Marktplatz sein.
Ja,
und
genau.
Es ist trotzdem die innere Stille da.
Ja, du bist immer in Meditation. Du bist immer in Meditation. Das ist ja, was unsere wahre Natur ist. Das Absolute meditiert die gesamte Zeit aufs Relative. Und der Mensch, die Person, der Körper, ist ja auch schon im Relativen. Das ist schon etwas, was meditiert wird. Und es ist tatsächlich unerheblich, wo du bist, mit wem du bist, wie laut es ist oder wie still es ist. Wenn der Geist vollkommen ruhig ist, dann ist das Wiedererkennen da. Es geht darum, sozusagen, dass wir, ja, so wie viele große Gurus gesagt haben, es geht, und Nisargadatta sagte das, glaube ich, es geht darum, einen stillen Geist zu bekommen.
Ist damit gemeint, was auch genannt wird, die Ausrichtung nach innen?
Die Ausrichtung nach innen ist am Anfang förderlich, weil ich im Innenraum weniger Ablenkungen sehe, erfahre. Aber der stille Geist, also sagen wir so, der Innenblick ist sozusagen ein Weg, um in einen stillen Geist zu kommen. Tatsächlich gibt es ja kein Innen und kein Außen, daher kannst du auch in Wirklichkeit nach außen deinen Fokus richten und einen stillen Geist bewahren. Nur natürlich im Äußeren, weil sich die Farben alles so sehr dreht, ist 100-mal größere Ablenkung, als wenn ich die Augen zum Beispiel zumache. Daher meditieren ja viele anfangs mit geschlossenen Augen, um sich abzuschotten, um der Ablenkung im Außen nicht zu unterliegen. Aber tatsächlich sind wir, ob wir es wissen oder nicht, ständig in Meditation.
Wir in dem Sinne vom Bewusstsein, was wir eigentlich sind.
Ja, ja, genau, genau, genau. Und wenn Bewusstsein zum Beispiel auf die eigenen Gedanken meditiert, dann geschieht eine gewisse Loslösung und dann geschieht ein gewisser Einblick in die Wirklichkeit.
Was heißt auf die Gedanken meditieren? Also sie einfach da sein zu lassen, ohne sich daran festzuhalten?
Ja, oder sie anzuschauen, also wahrzunehmen. Meditation ist ja nichts anderes als wir richten unsere Aufmerksamkeit auf ein Objekt unserer Wahl. Das ist Meditation. Also ich kann die Aufmerksamkeit auf die Gedanken richten, ich kann die Aufmerksamkeit auf die Gefühle richten, ich kann die Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen richten, ich kann die Aufmerksamkeit auf meine Kamera richten, ich kann die Aufmerksamkeit auf was auch immer richten. Und hier Betonung, Aufmerksamkeit richten bedeutet, nicht zu kommentieren, nicht zu beurteilen, nicht zu benennen, nicht zu vergleichen.
Ich würde es für mich nennen beim Meditieren, also dass die Aufmerksamkeit neutral ist. Sie nimmt einfach wahllos, ohne zu bewerten, wahr, was einfach ist und was passiert.
Richtig.
Ne?
Genau, absichtslose Wahrnehmung. Ja, so kann man es auch sagen. Genau. Wenn wir auch das, was jetzt da ist, neutral anschauen, dann beruhigt sich unsere Stimme im Kopf, dann beruhigt sich unser Geist, dann zieht sich der Verstand zurück. Und wenn sich der Verstand zurückzieht, löst sich das Gefühl der Trennung auf. Deswegen haben wir alle schon in der klassischen Meditation erfahren, dieser Frieden, diese Auflösung. Warum meditieren Menschen so gerne? Weil sie sich wenigstens für kurze Zeit selbst vergessen können. Weil das Denken aufhört.
Wie ist denn das eigentlich mit der Stille, von der die Rede ist, bei manchen, die dann aufgewacht sind, die dann sagen, da schwingt immer so eine stille Präsenz mit. Ist das ein Kriterium oder könnte man sagen, es ist doch völlig unwichtig, ob diese Stille, ob diese Präsenz da ist oder nicht? Denn entweder ich ruhe in mir selbst, dann ist doch unwichtig, ob da diese Präsenz da ist oder eben nicht.
Ja, sehe ich genauso wie du, Wolfgang. Denn auch die Präsenz ist bereits etwas Wahrgenommenes. Alles, was ich beschreiben kann, alles, was ich benennen kann, ist bereits etwas in Raum und Zeit. Und es geht ja darum, sozusagen die Erkenntnis, dass wir das sind, worin Raum und Zeit stattfindet. Also gebe ich dir vollkommen recht, Wolfgang, ob das wer erfährt oder nicht erfährt, es ist unerheblich. Es ist einfach unerheblich. Im Endeffekt, man kann es so einfach sagen, ist hier das Gefühl von Weite, von Leichtigkeit, von Expansion da oder ist das Gefühl von Enge, von Schwere und von Kontraktion da? Darum geht es in Wirklichkeit.
Würdest du sagen, dass mit dem Ego-Tod auch alles Leiden ein Ende hat, also das subjektive Gefühl von Leiden?
Ja, das Subjekt, das geglaubte Subjekt wird ja aus dem Spiel genommen. Das gibt es ja nicht mehr. Ich sage, den Leidenden gibt es nicht mehr, aber es kann natürlich noch immer Leid stattfinden. Oder denjenigen, der ängstlich ist, gibt es nicht mehr. Aber natürlich kann noch immer gewisse Bewegungen von Angst kommen. Aber eben unpersönlich. Es sind Objekte, die auftreten, die erscheinen und die dann auch wieder vergehen. Sie werden gedanklich nicht festgehalten und sozusagen zu meinem Objekt gemacht. Sie werden da sein, sie werden da sein gelassen. Sie dürfen weiterziehen. Es gibt niemanden, der sich hier drauf stürzt und sagt, ah, jetzt habe ich das eh schon so aufgearbeitet, dieses Thema, warum ist jetzt die Angst wieder da, was habe ich falsch gemacht und meine Eltern waren so furchtbar und so weiter und so fort und wie wird das in der Zukunft sein? All diese Geschichte, die ist obsolet, die gibt es nicht mehr. Angst kommt, wunderbar, Freude kommt, wunderbar.
Und hast du noch Gedanken oder viele?
Also praktische Gedanken natürlich. Ja, praktische Gedanken natürlich. Psychologische Gedanken kaum mehr. Natürlich können noch ab und zu welche kommen, aber sehr, 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 sehr selten. Und im Endeffekt hat sich das Verhältnis zwischen psychologischen und praktischen so verändert. Und die meiste Zeit ist hier gar kein Denken, findet hier gar kein Denken statt. Und speziell dann, wenn ich darüber spreche, wie hier jetzt, oder wenn ich meine Coachings anbiete, oder was auch immer, hier findet kaum Denken statt. Hier findet kaum Denken statt. Es ist einfach ein für mich so ein Bing-Bong-Effekt. du fragst mich was und da hier kommt etwas raus, ohne dass es hier gefiltert wird, gestoppt wird oder zerlegt wird, ist es richtig, ist es falsch. Es ist so ein einfach ein freies Sprechen. Ein ungefiltertes, etwas Ungefiltertes kommt sozusagen heraus.
Und merkst du dadurch auch, dass du mehr Energie hast und weniger Schlaf und so brauchst, weil es eben, ja.
Ja, natürlich. Das Größte, was uns Lebensenergie abzieht, sind die Gedanken. Die Gedanken sind der größte Lebensenergievernichter. Das im Endeffekt sind die Gedanken, die ständige Stimme im Kopf, eine unglaubliche Krankheit. Wir drehen uns um, wenn wir auf der Straße sind und es geht wer vorbei und spricht mit sich alleine. Ja, und wir hören den. Drehen wir uns um, was ist mit dem? Ist der verrückt? Und im Endeffekt findet all das aber in uns statt, die ganze Zeit. Ob ich das spreche oder hier denke, es ist vollkommen egal. Es ist in Wirklichkeit etwas Pathologisches.
Und würdest du dem zustimmen, dass man durch dieses, es gibt ja manche, ich sag mal, Meister oder Erwachte, die sagen, wenn man sich auf dieses Ich fokussiert, zum Beispiel beim Meditieren, ist das der beste oder sicherste Weg, um das ja zu erkennen. Stimmst du dem zu?
Nein, stimme ich nicht zu. Ich gebe eine Empfehlung ab. Richte deine Aufmerksamkeit auf etwas, was dir leicht fällt. Fällt es dir leicht, die Gedanken sozusagen anzufokussieren, auf die Gedanken zu meditieren, dann nimm die Gedanken her. Ist es dir leichter, wenn du auf deine Gefühle, auf deine Traurigkeit, auf die Angst, dann nimm das Gefühl her. Oder hast du eher diese Körperverbundenheit, sprich, du fühlst irgendwas im Körper, die Präsenz oder die Sitzunterlage, worauf du sitzt, dann nimm das her. Es geht einfach nur darum, dass du ganz entspannt, neutral das wahrnimmst, worauf du dich wirklich gut fokussieren kannst. Und irgendwann einmal ist ja das Ziel das, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht gebündelt auf etwas richten, denn wir alle haben einen Alltag, wir alle müssen einen Beruf nachgehen, wir alle haben andere Dinge zu tun. Das Ziel von dem Großen und Ganzen ist ja, dass es fängt an mit einer gebündelten Aufmerksamkeit. Irgendwann merkst du brauchst die Aufmerksamkeit nicht nur auf ein Objekt richten, du kannst auch mehrere Objekte gleichzeitig wahrnehmen. Und irgendwann einmal der nächste Step ist, dass du siehst, du bist die unpersönliche Aufmerksamkeit selbst. Das heißt, du machst in der Früh die Augen auf und plötzlich ist unpersönliche Aufmerksamkeit da, ohne dass du etwas tun musst dafür. Und darin hat dann natürlich auch der Alltag Platz.
Und ich meine, manchmal ist es ja so, dass es schon sehr still wird oder wirklich, ja, dieses einfach so ein Gefühl von Sein, was man gar nicht kontrolliert da ist. Aber trotzdem mischt sich dann immer wieder dieser Ich-Gedanke rein oder letztlich ist ja dieser Ich-Gedanke da irgendwie mit drin vermischt in dem Moment, wo ich sage, ich nehme es wahr. Und das muss sich ja dann letztlich auch aufheben, ne? Und macht man das, indem man trotzdem einfach in dieser Stille verweilt oder aber irgendwann kommt dann ja wieder was oder geht es darum, dieses Ich dann zu fokussieren in Form von Gefühl oder dass man merkt, dass es sich immer wieder einmischt?
Im Endeffekt geht es darum, dass wir erkennen, dass alles da sein darf und dazu gehören auch die Gedanken. Alles darf da sein. Wenn wir, das ist eine energetische Verschiebung in uns, eine Erkenntnis, eine Einsicht. Alles darf da sein. Warum darf alles da sein? Weil es ja jetzt bereits da ist. Alles darf da sein. Wenn wir das tief in uns verstehen und dieses energetische Loslassen geschieht, dann wird es sofort freier und das Nebenprodukt ist, dass die innere Stimme weniger wird. Denn wenn wir, jetzt bildhaft gesagt, aus unserem Herzen erlauben, alles das jetzt zu 100% da sein zu lassen, innen sowie im Außen, was gibt es dann für eine Funktion des inneren Kommentators?
Damit müsste auch dieses Ich wegfallen, weil es kann ja auch sein, dass man dadurch einfach in mehr Fried, in ein friedvolleres Leben kommt, aber dieser Knackpunkt ist ja dieses Ich.
Genau. Okay. Indem wir Indem der Beobachter das Beobachtete dalässt, verschmilzt der Beobachter mit dem Beobachteten. Und die energetische Mauer namens Ego, namens Ich, wird aufgelöst. Alles verschmilzt miteinander. Es ist so, das höchste spirituelle Aussage, die es gibt, ist, was da ist, darf da sein. Wenn das verstanden wird, wenn das umgesetzt wird, dann ist die Suche beendet. Dann ist die Suche beendet. Es ist so einfach, dass der Verstand aber jetzt sofort wieder sagt, es kann gar nicht so einfach sein.
Doch, ich weiß nicht, was du meinst. Ich kenne das so manchmal, dass man sich so hinsetzt und sagt, so, jetzt lass dich alles da sein. Und in manchen Momenten klappt es schon ziemlich gut. Und in manchen Momenten ist es trotzdem, dass irgendwie sowas wie festgehalten wird, wo man das selber gar nicht merkt, dass da gar kein Loslassen stattfindet. Ja. Weil, ja.
Und dann würde ich dir empfehlen, Martha, dass du spürst ganz genau, wo es ein energetisches Festhalten gibt. Und dann richte deine Aufmerksamkeit ganz entspannt auf dieses Objekt. Mehr musst du nicht tun.
Okay.
Und dann löst sich die verknotete, verdichtete Energie von Festhalten auf und dann ist wahres Loslassen da.
Ja, da ist es so wichtig, immer wieder sich dran zu erinnern in diesen Momenten. Ja.
Ja.
Ja, oder dass man es halt nicht ganz loslassen können muss, sondern diese Verdichtung dann fokussiert.
Ja, genau. Wir als der ewige Beobachter haben die größte Potenz, haben die größte Kraft. Selbst wenn wir einen Berg beobachten, wenn wir den Berg nur beobachten, spätestens nach ein paar Minuten sehen wir, dass es kein real existierender Berg ist, dass es kein materieller Berg ist, sondern dass es Energie ist, die sich als Berg darstellt. Das heißt, mit unserer Beobachtung sehen wir in die Wirklichkeit hinein. Löst sich sogar geglaubte Materie auf.
Also kannst du auch spüren, dass der, also jetzt nicht nur, dass du spürst, okay, im Berg ist auch Bewusstsein, genauso wie in mir, da gibt es keine Trennung, sondern spürst du auch, dass es eigentlich gar keine feste Materie in Wirklichkeit ist, sondern dass es irgendwie...
Also mir ist zu 100% klar, was die Quantenphysiker sagen. Es gibt keine Materie. Es gibt nur reinen Geist, reines Bewusstsein, was sich als Materie sozusagen spielt. Und natürlich ist die Illusion gewaltig. Hier, die Unterarme sind auf dem Tisch und es fühlt sich kalt an, es fühlt sich hart an. Wenn ich hier dagegen schlage, ist Schmerz da. Aber trotzdem ist hier die tiefe Einsicht, die tiefe Weisheit. Das ist einfach Bewusstsein. Das ist kein real existierender, harter Tisch, der unabhängig von mir existiert. Nein, diese Form des Bewusstseins ist für mich da.
Wenn du sagst, diese Form des Bewusstseins ist für mich da, würdest du also, taucht dann die Illusion in jedem Menschen, also es ist sozusagen wie ein Traum, der auftaucht und nicht existent ist.
Ja, wir als Menschen glauben ja, dass sich die Erde sozusagen ohne uns weiterdreht. Und dem ist aber nicht so. Die Erde, und ich bin jetzt kein Narzisst, die Erde dreht sich wahrlich um uns herum. Um den Beobachter. Nur wenn die Erde sozusagen geträumt wird, ist die Erde da. Ist dieser Ausschnitt hier, der jetzt wahrgenommen wird. Alles ist für uns als den ewigen Beobachter da. Das ist unser Inhalt, unser persönlicher Inhalt, unpersönlicher Inhalt. Sind Andreas, Wolfgang, Devaseto, Martha, gibt es nur hier sozusagen diese vier Lebewesen? Sind wir vier? Ja, wir sind vier. Wir gehen schlafen. Gibt es keinen Inhalt mehr? Und jetzt als Konzept, natürlich hier, wir haben doch das alles gelernt und von den anderen hören wir die Erzählungen. Und das ist etwas, was die Quantenphysiker sagen. Es gibt keine unabhängige Realität vom Beobachter.
Also ist dann eigentlich im Grunde genommen der Wahnsinn daran, dass so viele Menschen auf einmal das aus ihrem Bewusstsein sehen. Aber klar, ich meine, wenn ich die Augen schließe, jetzt nicht mehr da sein sollte, sind die anderen Menschen auch nicht mehr da. Aber ja, die Welt ist, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist irgendwie.
Weißt du, Martha, wenn ich jetzt sage, genau, wenn ich jetzt sage, ich schließe die Augen und ich sage, und ich glaube, den Raum gibt es hier noch immer. Nein, den gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt Fühlen, kalt. Es gibt sozusagen das Gefühl, worauf ich sitze. Und schon das ist natürlich falsch. Es gibt nur Wahrnehmung. Und jetzt werden die Augen geöffnet. Und jetzt sind wieder Farben da. Und jetzt sagt der Gedanke, aber die Farben, der Raum war vorher auch da, wo ich die Augen geschlossen habe. Und das ist eben der Irrtum.
Ja.
Ich weiß, das hört sich alles vollkommen abgedreht ab und wir kommen wahrscheinlich vom Thema weg. aber das ist halt, wenn Erwachen tatsächlich geschieht, ja, dann, ich glaube, Ramesh Paalsekar hat nichts anderes von sich gegeben. Ja? Oder vielleicht war es sogar Nisargadatta. Wo ist das Universum, wenn wir es nicht wahrnehmen?
Nee, ich finde, das klingt überhaupt nicht abgedreht. Das ist ja eigentlich, das kann man ja auch, ja, wie du sagst, so auch schon, wenn man nicht erwacht ist, nachvollziehen in Teilen, ja. Also.
Ja, alles ist ein Gedanke. Alles ist ein Konzept. Alles ist ein Gedanke. Nimm die Gedanken weg, nehmen wir das Denken weg und wir sehen die Wirklichkeit, wir sehen die Wahrheit. Und was bringt uns das? Die Freiheit, den Frieden. Ja. Nicht umsonst sagte Yogi Krishnamurti, Denken ist dein Feind. Der hat schon gewusst, von was er spricht. Also es ist so einfach, raus aus dem Verstand, automatisch rein ins Herz. Alles hängt am Denken, an der Identifikation mit den Gedanken.
Ja, weil der Gedanke dann auch wieder Sachen einteilt in das, was jetzt auftaucht, auch im Körper, dass es unangenehm oder nicht unangenehm
ist,
gern oder nicht. Letztlich ist es ja einfach ein direktes Empfinden, egal was kommt.
Genau. Ein unpersönliches Wahrnehmen.
Direkt.
Es ist so einfach. Es ist in Wirklichkeit so einfach. Aber eben, es ist ja genau der Verstand, der sagt, hey, es kann nicht so einfach sein. Genau dieser Teil ist ja sozusagen die Sackgasse. Und dann braucht es viel Offenheit und entweder viel Offenheit oder viel Weisheit aus sich selbst heraus oder viel Leid, wie es bei mir damals war, dass man einmal genauer hinschaut.
Und viel Aufmerksamkeit in dem Moment, ne, weil das sehr schnell manchmal passiert, dass diese Gedanken da sind und dieses dann abwehren und ja. Das passiert so schnell.
Genau, was ich damit gemeint habe, dass man jenseits des Verstandes schaut. Ja, denn die wenigsten Menschen sind bereit, von ihrer inneren Stimme loskommen zu wollen. Und dann, ja, da habe ich dann auch keine Chance. Ja, wenn ich merke, da ist kein Wollen oder das ist so zu betoniert mit Konzepten, mit Stolz und Position und nein, dann empfehle ich zum Beispiel eine klassische Therapie.
Und damit meinst du ja noch nicht mal unbedingt dieses Freiwerden in dem hohen Sinne, dieses Ich erkenne einfach generell ein Freier werden wollen, ne? Also, oder möchte ich da drauf? Drin bleiben in meiner Enge und.
Genau, richtig. Genau. Genau, denn viele, viele, viele finden ja auch in ihrem Leid einen Vorteil. Welcher Vorteil das auch immer ist. Entweder die Komfortzone nicht verlassen wollen, ein gewisses Gefühl von, es geht mir zwar scheiße, aber ich habe trotzdem irgendwo eine Sicherheit, weil ich kenne dieses Scheißgefühl schon jahrzehntelang. Ja? Manche wollen, so wie du sagst, manche sind da gar nicht bereit, wirklich rausgehen zu wollen.
Ja, versprechen sich zu viel davon. Danke.
Und die Rolle des spirituellen Lehrers so, oder Coaches, wie du jetzt auch bist, ist das jetzt der Inhalt, der du uns sagst, oder ist das Entscheidende, ist es mehr so wie eine Flamme, die andere, durch die andere Flammen auch entzündet werden? Also, ja. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, es scheint so zu sein, sozusagen, ich höre immer wieder Andreas in deinem Raum, ist die Erkenntnis da, ist es viel leichter, es scheint so zu sein, wenn hier sozusagen das Licht angezündet worden ist, weil es ja sozusagen keine Distanz gibt, kein Raum und Zeit, alles mit allem verbunden, dass es dort dann sozusagen einfacher geschieht. Scheint so zu sein. Das ist ja die Funktion eines spirituellen Lehrers, wenn wir das so benennen wollen, ja.
Aber manchmal ist es eben auch hilfreich, so inhaltlich, was du sagst. Ne?
Genau.
Auch genau. Relaxen kann, wenn man Sachen richtig einordnen kann. Ne?
Auf jeden Fall. Deswegen war ich, wie ich damals noch Suchender war, ich habe so Talks geliebt, weil mein Verstand musste es verstehen. Ich wäre nicht bereit gewesen, gleich mit meinem Herzen hinzuhören. Es musste alles verstanden werden. Und dann ist aber der entscheidende Aspekt, dass all das Wissen wieder gehen darf und dass das einfach tiefer wirken kann und dann die Worte sozusagen wirklich tief energetisch eindringen können. Ja, also so eine Mischung macht es anscheinend aus.
Okay, also ich habe, glaube ich, jetzt keine Fragen mehr. Wie ist es mit euch?
Ich hätte vielleicht noch eine Frage, eine kurze Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und dann ist aber auch Schluss. Und zwar geht es um den Tiefschlaf.
Ja.
Es wird doch immer wieder gesagt, ein Zeichen von Aufwachen ist, wenn man den Tiefschlaf 24/7 mitbekommt. Und ich bin der Auffassung, das kann eigentlich gar nicht sein, denn wenn ich den Tiefschlaf mitkriege, ist es kein Tiefschlaf mehr.
Vollkommen richtig. Sehe ich genauso wie du, Wolfgang. Die sagen, der Tiefschlaf wird wahrgenommen, da ist dann Gewahrsein da. Dann ist es kein Tiefschlaf, sondern dann ist bereits der erste Inhalt da. Das Gewahrsein.
Okay, gut, das war's.
Okay, dann, wie ich dich kenne, ohne Frage, sprichst du eh nicht weiter?
Nein, von meiner Seite gibt es nichts mehr.
Okay. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich.
Ja, ich danke euch vielmals. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank für die konkreten Antworten.
Gerne, Wolfgang.
Okay.
Ich danke euch vielmals.
Ja. See you again, the next Mal wieder.
Alles Liebe, Baba. Tschüss.
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 Ciao. Ciao. Baba.